Hallo, ich begrüße euch zu Checkout, dem Sport 1 Starts Podcast. Heute mit mir, PTC Tourcard-Inhaber Lukas Wenig.
Hier ist Checkout, der Sport 1 Starts Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg. Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Checkout, dem Sport 1 Darts Podcast. Danke an alle Zuhörer auf sämtlichen Portalen und besonders Dankeschön an alle Patreon-Supporter. Ihr bekommt die Folge ja schon am heutigen Mittwoch zu hören. Auf allen anderen Portalen ist nun bereits Freitag, wenn ihr hier zuhört. Ich bin Kevin bei Checkout und begrüße erstmal Podcast-Kollege Micha. Hi.
Ja, hallo Kevin. Ich freue mich sehr auf diese Folge. Die vorherige Folge diese Woche hat schon eine Menge Spaß gemacht und heute sind wir hier mit niemand Geringerem als Lukas Wenig. Lou, ich bedanke mich erstmal, dass du dir ein wenig Zeit für uns genommen hast. Dann haben wir diesen schlechten Wortwitz schon mal abgehakt. Hörst du wahrscheinlich viel zu häufig und dann haben wir das ein für alle Mal für diese Folge jetzt geklärt. Also, hallo Lou.
Hi, ich werde dich beim Wort nehmen. Schauen, wenn dir noch einer rausrutscht.
Ich gebe mir Mühe. Du bist ja aktuell, wenn ich das richtig gesehen habe, richtig in Podcast-Laune. Ich habe es auf Social Media gesehen. Ich glaube, du warst vor kurzem bei den englischen Kollegen vom Weekly Dartscast am Start gewesen. Also schon fast Routine hier.
So würde ich das jetzt mal nicht nennen, aber ja, sie hatten angefragt. Ich hatte lange überlegt, ob ich es mache, gerade so einen englischen Podcast aufzunehmen. Ist nochmal so eine Sache, aber dachte ich mir, ja, probieren kann man es ja mal und dann wart ihr ja auch noch in Lauerstellung quasi und dann machen wir das auch noch gerne mit.
Ja, wir haben uns sozusagen im Windschatten rangepirscht und sprechen jetzt mit dir nach dem European Tour Wochenende in München. Es ist ja immer eine besondere Woche, weil eben der Turnierrhythmus dann ein bisschen angepasst wird. Es wird nicht von Freitag bis Sonntag gespielt, sondern von Samstag bis Montag. Für dich ging das Turnier leider nicht in den Sonntag hinein. Am Freitag das Aus gegen Steve Lennon. Da sprechen wir gleich noch en Detail drüber. Erstmal muss man ja sagen, das ist ja vielleicht für dich so das naheliegendste PDC-Heimspiel, oder? Du wohnst ja in Bayern im Freistaat. Hat der Austragungsort für dich also eine besondere Bedeutung?
Da ich gebürtiger Hesse bin und nur Wahlbayer bin, jetzt keine extrem besondere Bedeutung, aber ist natürlich schon schön, da unten zu spielen. Tolle Halle und tolle Umgebung, alles. Ja, war trotzdem was Besonderes, aber nicht wegen den Wurzeln.
Du hattest Samstag das erste Spiel in der Abendsession gegen Steve Lennon. Wie sah deine Vorbereitung an dem Tag aus? Bist du bereits einen Tag vorher angereist oder erst an dem Tag? Von Region Würzburg ist es ja nicht so weit. Wie sah das bei dir aus?
Ja, genau. Wir sind einen Tag vorher schon angereist, um ein bisschen zu akklimatisieren, einfach einen entspannten Abend dann vor Ort schon zu verbringen, zumal man ja auch nie weiß, was die Auslosung am Freitag dann ausspuckt. Planen wir eigentlich schon grundsätzlich die Anreise einen Tag vorher und ja, an sich morgens oder vormittags einen entspannten Tag gehabt, dann bei Zeiten in die Halle gegangen, um genug Vorbereitung zu haben und ja, das Spiel dann bestreiten zu können.
Du hast bei deinem bislang besten European Tour Run, als du im Achtelfinal standest 2022 gegen Luke Humphreys damals spielen durftest, hast du in Runde 1 auch gegen Steve Lennon gespielt. Damals hast du gewonnen. War das etwas, das vor dem Spiel in deinem Kopf war, nachdem du die Auslosung gesehen hast?
Der erste Gedanke war, gut, Steve hat sich dieses Jahr auch wieder die Tourcard zurückgeholt und das wahnsinnig gut, also wirklich eine sehr, sehr überzeugende Q-School gespielt und auch bisher war sein Start eigentlich sehr gut. Da habe ich mir dann auch erstmal gedacht, okay, das wird definitiv ein Spiel auf Augenhöhe. Für beide ist das Gleiche drin, beide können wahnsinnig gute Darts spielen und ist ein offenes Spiel, also man kann vorher gar nicht so recht sagen, was passiert. Und erst der zweite Gedanke war natürlich dann, Reminder letztes Jahr in Kiel gegen ihn gewonnen, wahnsinnig wichtiger Sieg und ja, war ein bisschen im Kopf drin, aber jetzt denke ich mal nicht hauptausschlaggebend.
Als du die Auslosung bzw. die Ansetzung dann gesehen hast, Beginn der Abendsession, 19 Uhr, ist das eine Zeit, die du an sich gerne magst? Also wir kennen Spieler, die sagen, ich spiele nicht so gerne früh am Nachmittag, weil ich möchte ein bisschen später aufstehen. Wir kennen auch Spieler, die sagen, ich möchte nicht so ganz spät am Abend spielen, dann ist der Rhythmus gestört. Ist das was Beginn der Abendsession, wo du eigentlich sagst, das ist eine gute Ansetzung?
Die Zeit an sich ist okay, aber ich finde es immer sehr schwierig, mit dem ersten Spiel des Abends zu starten. Hatte ich so auch noch nicht, den Abend zu eröffnen. Vielleicht wäre so eine Stunde später oder das dritte Spiel angenehm gewesen, aber ja, im Endeffekt ist für mich der Ablauf gleich. Ich bin so 3, 3,5 Stunden vorher in der Halle, bereite mich vor und dann ist die Zeit hinten raus eigentlich egal.
Kommen wir dann jetzt konkret auf die Partie zu sprechen. Es wirkte, als wenn du Probleme hattest, in die Partie reinzukommen. Es wirkte auch so, dass vor allen Dingen der erste Dart zwar immer wieder gekommen ist, aber gerade den zweiten konntest du häufig dann nicht nachlegen, konntest du nicht so hinterhersetzen und dann anspielen. Ist dir das auch aufgefallen oder wie blickst du im Nachhinein auf die Partie?
Es war eine komische Partie. Ja, ich habe es mir auch am nächsten Tag dann nochmal angeschaut, das Spiel, so wie wir es eigentlich immer machen, zusammen analysieren. Ich kann auch nicht mal genau sagen, woran es letztendlich gelegen hat. Ich habe mich eigentlich gut gefühlt, hatte meine Grundnervosität, war aber eigentlich die ganze Zeit davon überzeugt, dass ich ins Spiel finde und das dann auch für mich entscheiden kann. Aber ja, oft kam der erste da, aber teilweise extreme Ausreißer gehabt. Ich glaube, das Hauptproblem waren dann die 4 oder 5 Mal, wo ich es nicht geschafft habe, mich mit dem Single auf ein Doppel zu stellen. Verbuchen wir es einfach als gebrauchter Tag, war einfach nicht mein bestes Spiel. Ja, wäre auch mehr drin gewesen im Nachhinein. Ist sehr ärgerlich, aber es gehört dazu. Das sehen wir bei jedem Dartspieler, dass es solche Spieler gibt. Und ja.
In dem Spiel liegst du relativ schnell 0-2 und 1-3 hinten, dann kannst du auf 3-3 rankommen, hast dann auch Anwurf. Hast du dir in dem Moment dann gedacht, okay, jetzt geht das Spiel eigentlich erst los und wir spielen jetzt halt ein Best of 5, bei dem ich Anwurf habe? Oder wie war der Gedankengang zu dem Zeitpunkt, zur Mitte des Matches?
Das gar nicht. Ich habe mir gar nicht so ins Bewusstsein gerufen, dass es jetzt 3-3 steht, sondern zum 3-3 spiele ich einen schönen 13er, stelle mich noch mit den 177 auf 24 und dachte mir, okay, jetzt findest du deinen Touch, jetzt findest du das Gefühl. Fang ja dann, glaube ich, auch das siebte Leg dann auch relativ gut an. Und dann kommt diese bescheidene 25 mit 2 Triple 1 an und die haben mich dann irgendwie wieder rausgerissen. Ja, und Lennon dann mit seinem Timing hinten raus bestraft das dann immer, sobald er dann auf Doppel gekommen ist. Ja, es war einfach von vorne bis hinten zu unkonstant und deswegen konnte ich dann auch nach diesem 3-3 wahrscheinlich nicht weiter aufdrehen, weil es einfach ein schwieriger Tag war.
Wenn du sagst, du hast das Spiel danach noch analysiert, gehst du dann auch aus dieser Analyse raus und sagst dir, dass genau solche Situationen, wo man dann zweimal mit einer Aufnahme die Triple 1 trifft, dass das so der nächste Schritt sein muss, sowas dann auch in einer Partie leichter abschütteln zu können? Weil es scheint ja jetzt schon so eine vorentscheidende Situation, vielleicht jetzt nicht, aber schon eine Situation gewesen zu sein, die dich zumindest für ein paar Minuten rausgebracht hast. Und in so einer kurzen Partie, bei so einer kurzen Distanz, ist das ja dann schon nicht ganz unentscheidend, ne?
Ja, also ich denke, so extrem rausgebracht hat es mich nicht, aber in der Situation, diese 25 Punkte halt zu werfen, war einfach dann wieder schwierig. Und wenn du eh gerade nicht weißt, was Sache ist und es greifen gerade nicht alle Zahnrädchen ineinander, dann verunsichert dich sowas schon ein bisschen. Ist aber ein bisschen so dieses Ärgerliche, so, ah, jetzt verfängt er sich auch noch eine Triple 1, die sind ja gar nicht so schlecht geworfen. Ja, das war so ein Zusammenspiel aus vielen kleinen, bescheidenen Faktoren. Und da ein paar Prozent, da ein paar Prozent und zum Schluss reicht es dann halt da nicht, dass sie reingehen, dass du dann in einem entscheidenden Moment eine 140 bringst, dass du das Finish mitnimmst. Ja, kann man so, glaube ich, relativ gut sagen.
Abgesehen jetzt vom rein spielerischen, wie hast du das Publikum in München wahrgenommen in diesem Jahr? War das eine Stimmung, die dir soweit gefallen hat?
Es wurde besser als letztes Jahr oder es war ein Tick besser als letztes Jahr, wobei man grundsätzlich schon wieder ständig das Gepfeife hatte. Ganz oft auch bei Walk-Ons, was ich einfach nicht verstehe. Die Leute kommen wegen den Stars dahin und pfeifen, egal wer es war, teilweise beim Walk-On aus und zwischendrin die Pfiffe. Also ich glaube, da gab es schon Turniere, wo es schlimmer war. Aber da müssen sich die Leute echt noch mehr zusammenreißen, weil das geht auf Dauer nicht und das ist einfach respektlos den Spielern gegenüber.
Nach deiner Einschätzung, ganz kurz, weil es ganz gut passt, macht deiner Einschätzung zufolge denn da auch die PDC, in diesem Fall die PDC Europe, dann auch genug? Weil hinter den Kulissen, was man jetzt on-air natürlich nicht sieht, ist ja schon Philipp Brzezinski in seiner Rolle da immer auch jemand, der dann das anspricht nach dem Motto hier, bitte bleibt fair, ne? Gerade vor den Spielen mit deutscher Beteiligung.
Ja, aber das Problem ist, du kannst es den Leuten halt noch 10-mal sagen. In dem Moment sind es wie kleine Kinder, die es nicht hören wollen oder gar nicht drauf achten. Ist vielleicht jetzt ein bisschen überspitzt ausgedrückt und trifft auch vielleicht mal die Falschen mit der Aussage, aber es ist halt einfach schade, weil es macht den dieses schöne Momentum kaputt und das alles, weshalb die Leute da sind, um Spaß zu haben, um es zu genießen. Und da haben halt Pfiffe nichts verloren. Aber du kannst halt nicht viel mehr Einfluss von außen nehmen, weil Amman, das bringt halt einfach nichts. Dafür sind es zu viele, ist die Masse zu groß.
Wir haben dich im TV ja auch noch bei den Zuschauern dann gesehen am Sonntag, am zweiten Turniertag. War das von vornherein geplant, dass du dann auch noch da bleiben würdest? Wie hast du dann so die Zeit verbracht? Also du hast ja gesagt, du hast dir am Tag danach auch nochmal das Spiel angeschaut, dein eigenes Spiel vom Vortag. Ist es dann irgendwie ein komisches Gefühl, dann da unter den Zuschauern zu sein?
Komisch nicht, ein bisschen schade. Klar, hätte man lieber gespielt, aber ich bin halt auch Darts-Fans durch und durch und liebt das dann auch in der Halle zu sein, mir die Spiele anzuschauen. Und gerade weil Martin noch im Rennen war, haben wir uns gedacht, ja, dann gehen wir auf jeden Fall zu Martin seinem Spiel rein, schauen ihn uns an, unterstützen ihn vielleicht noch ein bisschen und genießen einfach den Abend und genießen die Darts.
Martin unterstützen heißt dann in den Wurf des Gegners reinpfeifen, ne? Nein, kleiner Spaß. Wir hatten in der Folge, die am Mittwoch erschienen ist, Vince von der PDC Europe zu Gast und der hat gesagt, dass er mit dir in München gesprochen habe und meinte, dass du nach wie vor nicht dich so ganz wohl vor den Kameras auf der Bühne fühlst, wie es auf dem Floor der Fall ist. War München jetzt für dich so eine positive Lernerfahrung, eher ja ein neutrales Turnier oder so ein bisschen eine negative Erfahrung, weil du wieder einmal nicht das bringen konntest, was du vielleicht auch von dir selbst erwartet hast?
Ich glaube, da trifft gar nichts richtig zu. Ich glaube, auch in Belgien habe ich schon anderes Auftreten gezeigt, weil ich jetzt mit der neuen Rolle als Tourcard-Holder auch ein bisschen anderes Mindset für die gesamte Sache bekommen habe. Auch in München, ich habe mich nicht unwohl da oben gefühlt. Ich habe mich eigentlich gut gefühlt. Es war halt einfach mein Spiel, was ich nicht bringen konnte. Aber ich denke einfach, dass ich mittlerweile für mich selbst so weit im Kopf bin und sage, naja, wenn du jetzt weiterhin bestehen willst und vorankommen willst, dann musst du die Zeit da oben halt einfach genießen und keine Angst davor haben oder dich unwohl fühlen. Und ich denke, das wird jetzt nach und nach dann auch immer mehr durchschimmern. Und wenn meine Leistung dann auch dementsprechend noch ein bisschen besser wird, kann ich es auch mit guten Ergebnissen vielleicht irgendwann beweisen und zeigen, dass ich mich da oben wohlfühle.
Hast du irgendwelche Erklärungsansätze, weshalb das jetzt bis dato nicht immer so gut geklappt hat, weshalb die Diskrepanz dann mitunter doch recht groß war?
Nee, bisher nicht. Ist halt einfach manchmal so. Ich meine, man hatte an dem Wochenende viele in Anführungsstrichen schwächere Auftritte auch von anderen Spielern gesehen, wo du dann hinterher fragst, ja, woran hat es gelegen?
Ich glaub, das fragt jeder, man sich dann immer hinterher, ne?
Genau, woran hat gelegen? Es ist einfach Darts und jeder, der Darts spielt, weiß, dass du es manchmal einfach nicht erklären kannst, warum es jetzt so gekommen ist, wie es gekommen ist. Es sind 10, 15 Minuten, in denen vielleicht irgendwas mal kurz nicht passt und schon verlierst du das Spiel halt mit einem 86er Average, was jetzt auch nicht übertrieben schlecht ist, aber für die aktuelle Form oder für die Leistung, die du bringen musst, natürlich nicht ausreichend.
Dann würde ich sagen, setzen wir an dieser Stelle mal einen Haken hinter München und rollen das Feld jetzt von vorne auf. Wir gehen ein bisschen weiter zurück und schauen jetzt erstmal auf deine Anfänge und die Zeit vor deinem Tourkartengewinn. Also ganz zurück zum Anfang. Du bist schon lange auf dem Schirm der deutschen Dartszene, aber wann und wie und warum hast du überhaupt angefangen und hast du zum Dartsport gefunden?
Angefangen richtig habe ich mit 14 Jahren. Als ich mit meiner Mom quasi nach Bayern umgezogen bin. Ihr damaliger Freund war quasi Wirt einer Dartskneipe mit zig E-Dart-Automaten. Und ja, als 14-Jähriger, wenn du gerade umziehst, wo verbringst du die meiste Zeit dann? Natürlich in der Nähe der Mom und des Freundes. Und dann natürlich da jeden Tag dann E-Dart gespielt. Aber an sich eigentlich schon noch früher angefangen, meine Mom und mein Dad selbst waren E-Darts-Spieler. Meine Mom auch sehr erfolgreich, ein paar internationale und nationale Titel gewonnen. Und dann hat man auch schon in früher Kindheit einen E-Dart-Automat daheim stehen. Dann ist man natürlich früh in Berührung damit gekommen.
Dann ist dir sozusagen das Talent in die Wiege gelegt worden, früh in Berührung gekommen und du kamst gar nicht am Dartsport vorbei. Rückblickend jetzt auf diese Zeit gesehen, gibt es noch Spieler aus deiner Anfangszeit, gegen die du damals schon gespielt hast, in jungen Jahren, in Teenagerjahren oder mit denen du vielleicht auch viel trainiert hast, die jetzt auch immer noch, ich sag mal, ambitioniert unterwegs sind?
Ambitioniert geht. Natürlich ein paar EDAT-Kollegen, mit denen ich selbst jetzt in der Mannschaft spiele, früher noch zugeschaut und mir gedacht, wow, wie toll wäre das irgendwann mal bei den McLeods jetzt bei meiner EDAT-Mannschaft zu spielen und die Jungs alle bewundert und mittlerweile Teil davon. Und ja, da gibt's natürlich ein paar EDAT-Legenden, Alexander Köhler und so, auch vielen Leuten eigentlich ein Begriff. Der macht es natürlich noch ein bisschen weiter, spielt ein bisschen DDV, auch mal Nationalmannschaft, aber ansonsten so aus den Anfangsjahren nicht wirklich.
Dann ging es für dich irgendwann auf das allererste PDC-Turnier. Weißt du noch, wann dein erstes PDC-Spiel war, gegen wen das war und wie es ausgegangen ist?
Ich glaube, mein erstes war gegen Triple H. Der hatte auch die Tourkarte, mir fällt der Name natürlich jetzt gerade nicht ein, ich kenne nur seinen Spitznamen. Hatte die Tourkarte, hat damals das dritte oder vierte Proto-Event dann gegen Max Hopp auch gewonnen. Dann hat er nach einem halben Jahr die Tourkarte zurückgegeben. Ah, wie hieß er denn?
Harry Ward.
Noch an. Harry Ward, genau, Triple H.
Das war auch eine ganz kuriose Karriere von ihm, ne? Auf PDC-Ebene.
Ja, wobei er ja auch letztes Jahr wieder Challenge Tour gespielt hat und dieses Jahr glaube ich auch, also ganz vorbei ist es noch nicht. Das war aber in Mülheim an der Ruhr damals. Development Tour, das erste Mal, dass ich mal in Berührung mit etwas größerem Steel Darts Events gekommen bin und bin einfach auf gut Glück hingefahren. Keine große Erfahrung gehabt. Ich wusste gar nicht, um was es da letztendlich geht. Ich hatte es dann nur gelesen. Bis 23 Jahren und dachte mir, okay, komm, jetzt hast du seit kurzem ein bisschen Steel Dart gespielt. Fährst einfach mal hin. Hm.
2019 hat es dann auch mit dem Debüt auf der European Tour bereits geklappt. In Saarbrücken war das der Fall. Das Teilnehmerfeld liest sich auch durchaus interessant jetzt 5 Jahre danach. Max Hopp war damals nämlich Titelverteidiger, hatte ein Jahr zuvor in Saarbrücken als erster Deutscher überhaupt ein PDC-Event gewinnen können. Michael van Gerven gewann dann die 2019er Ausgabe, wo du das Debüt gefeiert hast und du hast gegen Chris Doby spielen dürfen, 4-6. Erinnerst du dich daran auch noch gut oder ist das so etwas wie zum Beispiel, wenn Dragutin Horvat darüber berichtet, wie es denn bei seiner ersten WM war, dass er da quasi gar keine Erinnerung mehr hatte?
Nee, also ich kann mich noch komplett dran erinnern. Es ist auch für mich ein Meilenstein, den ich mir auch gerne immer wieder ins Gedächtnis rufe. Wenn man vielleicht doch mal so Situationen hat, wo man ein bisschen zweifelt und dann erinnert man sich daran zurück und denkt sich, das war schon geil, das ist so der Anfang von allem. Darauf baut eigentlich alles auf und ja, jetzt hatte ich, glaube ich, meine 11. European-Tour-Teilnahme schon total faszinierend eigentlich. Hätte ich niemals so erwartet, vor allem damals nicht. Ich dachte mir, geil, da hast du Bock drauf, da willst du wieder hin. Aber dass es danach noch 10 Mal klappt, das ist schon immer noch faszinierend und ein cooles Gefühl.
Ich habe jetzt nochmal so ein paar entscheidende Wegmarken in der Zeit, also gerade so in der Corona-Zeit jetzt nochmal notiert, 2020. Gab es dann auch den ersten Sieg auf der European Tour in Hildesheim, hast du gegen Cody Harris gewonnen, den Neuseeländer. Dann 2021 hast du das Debüt feiern dürfen bei den UK Open und standest in dem Jahr auch noch in einem Finale auf einem Challenge Tour Event und hast dann 2022 als einer der Mitfavoriten letztendlich auf den Gewinn der Tourkarte die Karte aber verpasst. So auch 2023, als es da erneut nicht geklappt hat mit der Tourkarte. Wie down warst du da in der Phase?
Ich down sehr. Also ich konnte es ja sogar eine Woche danach bei der Challenge Tour schon relativ gut abschütteln, wobei man es dann einfach übers Jahr gemerkt hat. Sobald mal ein, zwei schwächere Momente gab, hat es mich dann ziemlich zurückgerissen und war auch keine einfache Zeit. Gerade weil es dann noch schwerer war, mit irgendwelchen Rückschlägen umzugehen, die haben halt viel größere Auswirkungen gehabt, weil man sich dann einfach sofort wieder an die Q-School erinnert hat und so. Und auch bis Ende des Jahres hatte ich es noch nicht zu 100% abgeschüttelt und ich meine, zwischendurch waren immer mal wieder gute Ergebnisse da, aber mein Basislevel war das gesamte Jahr über, fand ich nicht da und war schwierig, aber ich denke, so langsam erhole ich mich davon.
Vor allen Dingen auch gerade im Vergleich zu 2022, als du ja richtig gut unterwegs warst. Dritte Runde der UK Open erreicht, das macht man jetzt als Nicht-Tourkartenspieler auch nicht mal eben im Vorbeigehen. Dann auch die dritte Runde, hatten wir schon angesprochen, dieses European Tour Event in Trier, als du in den Sonntag gekommen bist. War es auch deshalb dann so ein schwieriger Moment oder eine schwierige Phase in 23, weil es ja schon mal deutlich besser gelaufen ist ein Jahr zuvor?
Ja, definitiv. Man wollte halt unbedingt an das Jahr anknüpfen, vielleicht noch einen draufsetzen, vielleicht zeigen, dass man noch ein bisschen mehr gereift ist. Aber ich habe halt in dem Jahr gemerkt, dass ich doch noch viel zu lernen habe und ich dadurch jetzt vieles nochmal anders sehen kann. Im Nachhinein bin ich auch froh, dass es auch 23 noch nicht gereicht hat, weil angenommen, ich hätte die Tourcard 23 gewonnen und hätte dann diese Rückschläge gehabt, weiß ich nicht, wie ich damit umgegangen wäre. Und jetzt sehe ich viele Sachen doch nochmal mit einem anderen Auge, habe eine andere Betrachtungsweise drauf. Meine Freundin hilft mir auch wahnsinnig viel dabei, so dieses gesamte Mindset da ein bisschen mit anzugehen. Und ja, das merkt man. Die Familie, die Freunde stehen dahinter. Man hat viele Ansprechpartner für gewisse Bereiche, wenn man mal reden muss. Da baut sich was auf und mittlerweile bin ich auch vom Kopf her, glaube ich, weit genug, um Rückschläge zu verdauen.
Dann sprechen wir jetzt über die Q-School, den Tourkartengewinn und jetzt deine Zeit aktuell auf der Tour. Erstmal eine Sache so drumherum. Du bist ja vor deinem Tourkartengewinn ganz viel auch mit deinem besten Freund Franz Rötsch gemeinsam gereist. Das hat auch super geklappt, da ihr beide immer auf den gleichen Touren bei der PDC unterwegs wart. Nun hast du dir die Tourkarte gesichert und bei Franz hat es trotz aktuell guter Leistung, München jetzt mal ein bisschen ausgeklammert, leider nicht gereicht. Ist das auch etwas, woran du dich jetzt ein bisschen gewöhnen musst, vorrangig alleine und dafür auch sehr viel zu reisen?
Das viel Reisen, ja, aber alleine bin ich trotzdem nicht. Ich habe jetzt quasi ein relativ gutes Verhältnis zu Paul dann, Krone, und im Vorfeld durch das öftere Nachrücken auch zu den anderen deutschen Tourcard-Holdern. Also die nehmen einen da ja schon wahnsinnig gut auf und du bist eigentlich, sobald du die Tourcard hast, nicht alleine. Da kriegst du Hilfe auch von allen Seiten, wenn du sie brauchst. Natürlich hat es mir im ersten Moment beim Gewinn der Tourcard wehgetan, zu wissen, okay, das nächste Jahr geht ohne Franzl über die Bühne und ich betone es eigentlich immer wieder, ich glaube, ich war in dem Moment der traurigste Tourcard-Holder an dem Wochenende, weil im Vorfeld noch, du hast schon die Challenge-Tour geplant, du hast schon Modus mit Dragutin geplant und allgemein so Sachen und dann gewinnst die Tourcard und denkst dir, okay, was hast du da eigentlich gerade getan? Du wolltest doch mit deinen Freunden Dart spielen gehen und jetzt...
Da kannst du ja auch ablehnen, kannst du noch 100 Pfund Bearbeitungsgebühr sparen, ne?
Ja, weil ich habe drüber überlegt. Nein. Also, diese Gedanken sind mir wirklich am ersten Tag der Final Stage im Spiel gegen Martin Drakt, wo ich das fünfte Leck hole, sind mir diese ganzen Gedanken durch den Kopf geschossen und habe deswegen das Spiel dann wahrscheinlich auch verloren, weil ich mir dachte, was machst du da gerade eigentlich? Total merkwürdig, aber ja. Im Endeffekt habe ich mir am letzten Tag dann gesagt, okay, du willst es eigentlich unbedingt, du willst die Chance nutzen, versuchst du dir zu arbeiten und wenn es reicht, dann nimmst du es auf jeden Fall an, weil das ist dein Traum, dafür spielst du die ganze Zeit, dafür reißt du dir den Arsch auf, reist, trainierst, machst und tust und am Ende hat es ja dann auch zum Glück gereicht und ich bin mir sicher, wenn Franzl dieses Jahr weiterhin so gut performt, dann habe ich ihn nächstes Jahr wieder an meiner Seite.
Ja, ich denke, die Leistungen auf der Challenge-Tour, die sprechen ja Bände. Da kam jetzt noch nicht so dass der eine ganz tiefe Run, aber dafür Konstanz ist ja definitiv vorhanden bei ihm. Also das werden wir auch weiter hier mit Argus-Augen beobachten über die nächsten Monate hinweg. Vielleicht nochmal rückblickend auf die Q-School betrachtet. Wie lange hat es denn dann gebraucht, bis du das auch für dich dann positiv, sag ich mal, realisieren konntest und dann auch, ich sag mal, so die Jahresplanung gemacht hast, weil die ändert sich natürlich dann, wenn man die Tourkarte hat. Vor allen Dingen in einem Jahr, wo dann in 2024 oder seit diesem Jahr alle Players Championship Turniere unter der Woche stattfinden.
Ach, so viel ändert sich doch da nicht. Nee. Entschuldigung. Ja, also ich glaube, ich habe schon so 2 Wochen gebraucht, um das dann wirklich ins Positive zu verarbeiten und mich dann auch wirklich ends drauf zu freuen. Planung ging dann eigentlich, diese Stück weit Planung. Ich hatte den Vorteil, ich habe im Vorfeld schon mit meinem Arbeitgeber gesprochen, den wieder beide Varianten vorgelegt und gesagt, mit Tourcard brauche ich halt das und das an Urlaub, sieht das Ganze so und so aus und ohne läuft es halt so weiter. Und das war schon mal wichtig dann für die weitere Planung, aber ansonsten bekomme ich das eigentlich immer relativ gut hin, die Planung. Ich habe auch im Vorfeld schon immer Hotels, Flüge und so rausgesucht und das manage ich eigentlich relativ gut mit meiner Freundin zusammen und das geht, ja.
Wie wichtig ist es, dass du vor deinem Tourkartengewinn schon mit der Pro Tour vertraut warst? Du bist ja bereits mehrfach als Nachrücker über die Challenge Tour dorthin gekommen. War das wichtig für dich, nicht vielleicht ganz ins kalte Wasser geschmissen zu werden?
War schon sehr angenehm dadurch. Ich kannte die Abläufe, ich kannte die Leute. Man hat auch den einen oder anderen ausländischen Profispieler schon gekannt und du warst nicht so der komplette Neuling. Es war mehr so ein Ankommen, würde ich es jetzt mal nennen. Und deswegen ist mir der Start, so dieses Wohlfühlen, eigentlich relativ gut gelungen und war schön. Es war wirklich so am ersten Tag der Pro Tour, du gehst in die Halle und denkst dir, hast es geschafft, jetzt hast du das 2 Jahre dir erarbeitet oder für die nächsten 2 Jahre erarbeitet und jetzt kannst du es eigentlich voll und ganz genießen.
Weil du gerade ausländische Spieler ansprichst, von denen du ja dann eben auch schon ein paar kanntest durch deine Nachrückererfahrung auf der Pro Tour. Gibt es eigentlich da ein paar Spieler, die es einem dann auch ein bisschen leichter machen, dort anzukommen, die einen vielleicht jetzt nicht, ich sag mal, an die Hand nehmen, als wären sie so ein Schülerpate oder so, aber die vielleicht einfach ein bisschen lockerer dabei sind und einem auch ein bisschen die Nervosität nehmen, die vielleicht nicht nur auf sich so fokussiert sind? Oder wie ist dann so die Atmosphäre, gerade wenn man da so als Neuling reinrutscht?
Da kriegt jeder Neuling einen Tourkarteninhaber aus dem 2. Tourkartenjahr zugeordnet, der ihn mal so ein bisschen an die Hand nimmt und einführt.
Und ein Set Dart in so einer Schultüte oder so, das wäre doch nett.
Mit ein paar Flights dazu, ne?
Ja.
Naja, so an die Hand nehmen nicht, aber ich glaube, es macht schon mal viel aus, wenn dich andere Spieler halt einfach gleich begrüßen. Sie kommen in die Halle und schauen dich nicht an, so, wer bist du, sondern sagen einfach ganz normal Hallo, dieser ganz normale Umgang, das ist das, was viele gar nicht bedenken. Das sind Menschen wie du und ich auch und die benehmen sich nicht anders. Die schauen dich nicht von oben herab ab.
An,
genau. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Nee, die sagen dir ganz normal Hallo und allein dieses ganz normal aufgenommen zu werden, das reicht dann schon, um sich nicht komisch zu fühlen oder so. Gerade ein Peter Wright, wahnsinnig freundlicher Mensch, und wenn er dein Gesicht 1-2 Mal gesehen hat, dann begrüßt er dich auch ganz normal, als wenn du schon die ganze Zeit da wärst. Und auch ein Chris Dobie oder so, klar, gegen ihn gespielt 2-mal dann schon, und die behandeln dich halt als ganz normaler Mensch. Das ist schön.
Zu Beginn der Saison gab es dann für dich auch gleich die 2 European Tour Qualis. Wie wichtig war das für dich auch? Ich meine, die Proto-Turniere sind natürlich sehr wichtig, aber gerade als neuer Tourkartenhaber direkt den Doppelschlag in der Quali zu schaffen, ist mindestens genauso wichtig, wie da auch gut reinzustarten, oder?
Sogar mit dem veränderten Format noch viel wichtiger. Also ich hatte mir dann, nachdem das mit der Regeländerung raus war, mir gedacht, boah, European Tour Quali wird natürlich jetzt noch schwerer, wenn du vielleicht 2 Qualis im Jahr schaffst. Das wäre dann schon als Neuling eigentlich ganz gut. Dass es natürlich gleich an einem Wochenende schon klappt, war genial. Was mich persönlich noch mehr gefreut hat, war einfach die Qualität meiner Spiele in dem Moment. Ich konnte es einfach über mehrere Spiele am Stück vernünftig spielen, schwere Spiele gewonnen. Und ja, das tat gut, anzukommen und zu wissen, hey, du kannst auch einige Spieler da am Stück da schlagen, und die 2 Qualis, genial. Tun auch gut im Hinblick schon mal auf die Pro Tour Order of Merit, da das Preisgeld zu haben und allein wieder diese Erfahrung zu sammeln. Und schauen wir mal, vielleicht sollte ich mir nochmal 2 Pro Tour Qualis als Jahresziel ab jetzt setzen, vielleicht haut es ja noch hin.
nicht nur das veränderte Quali-System, sondern natürlich auch ein bisschen mehr Preisgeld, was es dann eben auf European Tour und Players Championship-Ebene gibt. Dementsprechend wichtig dann natürlich auch dieser Doppelschlag, den Micha auch eben angesprochen hast. Jetzt erübrigt sich sicherlich die Frage nach dem Quali-System, wie du es findest. Das hast du schon durchblicken lassen, aber war das dann auch in Spielerkreisen Thema am Rande dieser ganzen Turniere, dieser ersten Turniere im neuen Jahr in dieser Tourkartenklasse 2024, weil es ja eben für euch doch jetzt ein bisschen schwieriger geworden ist?
Ja, Thema auf jeden Fall. Im ersten Moment war es natürlich Thema bei der Q-School, weil man sich dann schon dachte, heftig diese Regeländerung während der Q-School so rauszuhauen. Und dann hat man sich schon die Frage gestellt, naja, warum soll ich jetzt die Tourcard holen als nicht Tourcard-Holder, 6 Host-Nation-Plätze oder Turniere mit 4 Plätzen, ist die Wahrscheinlichkeit, schon ein paar Mal auf die European Tour zu kommen, schon groß.
Wie bei Franz.
Ja, genau, das hat er auch zum Glück hervorragend gelöst, also hat mich wahnsinnig gefreut für ihn. Und ja, so wurde natürlich auch dann auf der Pro-Tour über das veränderte Quali-System gesprochen, zumal ja dann im Nachhinein wieder eine Änderung kam mit den gesetzten und nicht gesetzten Spieler für Freitag, der Preisgeldanrechnung. Es ist halt schade, dass das nicht viel früher alles klar war, aber ja, ist halt auch, glaube ich, nicht so einfach im Vorfeld alles strukturiert rauszubringen.
Die Saison geht ja noch gar nicht so lange, aber schauen wir da jetzt mal auf die letzten 3 Monate zurück. An welches Spiel in dieser Saison erinnerst du dich besonders gerne zurück, wenn du vielleicht eins herausnehmen solltest?
Keins jetzt persönlich, wo ich sage, das war jetzt mein absolutes Highlight. Sehr viele schöne Spiele gehabt, auch unterschiedlich, mal mit absolut tollen Finishes, wie gegen Kretschmer geglänzt, dann mal gegen Aaron Monk mit fantastischem Scoring und ja, es sind viele gute Spiele, die einfach gerade wieder die Brust ein bisschen anheben, die Selbstvertrauen geben, zu wissen, dass man in jedem Bereich wieder tolle Darts spielen kann, ob es jetzt Powerscoring oder tolles Checken ist. Und wenn man das natürlich jetzt in den nächsten 2 Jahren Stück für Stück mehr zusammenführt, mehr vereint und öfter solche Spiele abruft, dann kann man da, glaube ich, mit einem guten Gewissen weitermachen und einfach mal schauen, was dadurch auch imstande ist, was man vielleicht dadurch mal schaffen kann.
Viele gute Spiele, von denen du berichtest, würdest du aber trotzdem gerne noch ein bestimmtes Spiel nochmal spielen, wenn du die Chance dazu hättest? Gibt es irgendwie eine verpasste Chance, auch schon jetzt in den ersten Monaten als Tourkartenbesitzer?
Ja, dann Steve Lenn vom Samstag.
Hm. Ja,
weil gut. Da wäre definitiv
gute, knappe Antwort
gewesen. Ja.
Und natürlich in Wietze warst du natürlich noch viel näher dran. An einem fetten Sieg dann auch in dem Fall, ne?
Gegen Rob Cross. Ja, natürlich. 4-0, 3-0 geführt, 4-0 verpasst. Toll
gegen einen Premier League-Spieler, deswegen, das ist ja dann auch nochmal so die nächste Klasse, die es dann zu schlagen gilt irgendwann. Ne?
Ja, genau. Allerdings muss man dann einfach sagen, wie du machst dem Cross die Tür auf und in was für eine Art und Weise diese Jungs dann performen können, war schon bemerkenswert. Von meiner Seite aus natürlich, trotz 4 Lecks in Folge dann auf seinerseits noch in die Decider zu kommen, trotzdem wieder gegenzuhalten, tat gut, war wichtig. Das Spiel verloren zu haben, ja, keine Schande. War sehr zufrieden. Natürlich wäre vielleicht auch mehr drin gewesen, wenn ich es 4-0 mache mit den 4 Darts. Allerdings muss man sagen, er verpasst zum 1-0 4 Darts, dann weiß auch nicht, wie das Spiel läuft. Von daher abhaken als super Erfahrung und möglich ist alles. Das sieht man in dem Sport, glaube ich, immer wieder. Jeder kann jeden schlagen und das gibt auch ein bisschen Mut für die kommenden Aufgaben.
Wo wir beim Thema Rob Cross und Premier League-Spieler sind, wie nimmst du so die absolute Spitze auf der Tour wahr? Findest du, dass Van Gerven jetzt so ein bisschen seinen Nimbus endgültig verloren hat, Humphreys klar der Beste ist und Luke Littler so the new kid in town ist? Ich meine, zu Luke Littler müsstest du jetzt ja was sagen können. Wir haben das hier im Podcast auch schon mal gesagt. Lukas Wenig als die deutsche Übersetzung von Luke Littler.
Bemerkenswert. Einfach alle da oben zu sehen, was möglich ist, was ein Humphreys jetzt über das European Tour in München gespielt hat, aber auch das gesamte letzte Jahr, die Kühe mit dem Weltmeistertitel, was Luke Littler da spielen kann, was zu was er imstande ist. Und ja, vielleicht geht Van Gerwen gerade in Anführungsstrichen ein bisschen unter, aber es ist immer noch ein Michael Van Gerwen und der wird auch trotzdem noch weiterhin seine Titel holen, der wird auch noch Majors gewinnen. Also es wird jetzt nicht so sein, dass die beiden Lukes das unter sich aufteilen. Und es wird immer wieder neuer da vorne reinstoßen, weil man darf nicht vergessen, wir haben so viele geniale Dartspieler da vorne in der Spitze und auch im Nachkommen. Und es wird immer wieder diese Überraschung geben und das ist ja das Tolle am Dartsport. Es ist nichts vorhergesagt. Du kannst nicht hergehen und sagen, okay, der gewinnt nächste Woche das Turnier, weil es einfach so ist. Und das ist das Schöne daran.
Wie nimmst du Luke Littler? Ganz persönlich war am Rande auch von den Floor-Turnieren, da haben wir natürlich keine Einblicke, deswegen, also wird er wirklich so viel am Handy gezockt bis kurz vor Ultimo oder was hast du da für Eindrücke gewonnen von Luke Littler?
Also wenn ich jetzt eine professionelle Antwort geben müsste, würde ich sagen, ich kriege nicht viel von den anderen Spielern mit, weil ich nur bei mir bin und mich auf mein
Spiel. Aber dann gib doch jetzt mal die ehrliche Antwort,
die unprofessionelle.
Nein, also ich schaue jetzt gar nicht, was die anderen da am Tisch machen. Er steht am Practice Board wie jeder andere ich schaue da gar nicht so viel wirklich auf die anderen Tische, sondern wir sind so an unserem Tisch, wir unterhalten uns, ich bin eigentlich viel am Practice Board und deswegen kann ich da gar nicht so viel zu sagen.
Kommen wir zum Ende dieser Folge noch mal ein bisschen auf den Themenbereich Zukunft und Sonstiges. Was kommt jetzt als nächstes für dich? Fokus jetzt erstmal auf die nächsten Players Championship Events oder wie geht es jetzt in der nahen Zukunft für dich weiter auch vom Fokus?
Ja, von Event zu Event denken. Natürlich jetzt erstmal dann wieder Montag, Dienstag, nächste Woche Players Championship, Mittwoch wieder 2 Qualifier und immer gleich angehen. Du weißt nicht, was dich erwartet. Auslosung spielt eine große Rolle, Tagesform. Und du kannst, glaube ich, aktuell nur von Turnier zu Turnier planen und zwischen den Turnieren versuchen, einfach dein Training hochzuhalten, dich gut vorzubereiten, dich gut zu fühlen und dann einfach schauen, ob du dich am Turniertag selbst dafür belohnen kannst oder halt nicht.
Klar, von Turnier zu Turnier blicken, das ist logisch, aber trotzdem dürfte ja so eine Art Fernziel schon die WM sein, oder? Die erstmalige WM-Teilnahme. Du hast dich zumindest, auch wenn wir jetzt noch ganz früh im Jahr sind, in eine gute Ausgangslage gebracht durch die Qualis für Belgien und für München. Wärst du aktuell qualifiziert über die Pro Tour Order of Merit? Ist das so das Hauptziel in 2024?
Ich glaube, die WM muss immer das Hauptziel eines jeden Dart-Profis sein, weil er unbedingt dahin möchte. Es gibt, glaube ich, nichts Schöneres, um irgendwann mal da auf der Bühne zu stehen und spielen zu dürfen. Und deswegen ist es natürlich das Hauptziel. Wie realistisch das natürlich ist, das werden wir sehen. Es wird noch schwer genug werden über die weitere Saison hin. Es sind noch so viele Turniere zu spielen. Und wie gesagt, die Gegner sind so gut. Es kann Serien geben, wo du vielleicht oft keine Spiele holst, vielleicht geht's auch so weiter und ich kann weiterhin mein erstes Spiel gewinnen, die erste Runde überstehen, vielleicht auch mal einen Run starten. Man weiß es nicht und es bleibt spannend, aber Ziel ist natürlich, irgendwie die WM-Quali zu schaffen.
Und guckst du jetzt schon, Hand aufs Herz, mal auf Darts-Ranking ins Race rein oder hast du dir gesagt, nee, das ist jetzt noch so wenig aussagekräftig, will ich mich nicht verrückt machen lassen?
Nee, da will ich mich wirklich nicht verrückt machen lassen. Bringt jetzt noch nichts. Wir haben jetzt gerade 4 von 30 Players Championship gespielt.
6.
Ja, ich unterschlag schon wieder Turniere. Ja, ich habe die 2 unterschlagen, wo ich nicht die erste Runde geschafft habe.
Nee, aber es gar nicht.
Ist noch so viel zu spielen und bringt nichts. Deswegen, da ist eine ständige Verschiebung drin und einfach weiter dran arbeiten, versuchen seine Spiele zu gewinnen, zu lernen vor allem, zu genießen und dann sehen wir vielleicht im Oktober, in welche Richtung es geht, ob die Tendenz weiterhin da ist, ob das Ziel zu weit weg ist, ob ich es vielleicht schon geschafft habe. Bleibt spannend.
Der PDC-Kalender ist ja wirklich prall gefüllt. Wie nutzt du dann auch die Zeit, die du abseits von der Tour hast? Ich meine, du spielst ja auch noch beim KSC mit Franz und mit Patrick Klingelhöfer, der ja hier im Podcast auch vor ein paar Wochen schon zu Gast war. Ist die Zeit abseits der Tour auch mit Dart gefüllt? Ganz, ganz viel, wie wir das bei Ricardo kennen? Oder gibt es da auch noch andere Sachen?
Ja, ich muss noch arbeiten, so zwischendurch. Freuen die sich auf der Arbeit schon, wenn ich nochmal vorbeischaue? Nee, also ich arbeite ja parallel eigentlich noch Vollzeit, kann man sagen. Bisschen Stunden reduziert, damit ich halt für die England-Ausflüge dann wieder Überstunden hernehmen kann. Aber ansonsten, EDAT wird weiterhin ein großer Teil von mir bleiben. Damit hat alles angefangen. Ohne das wäre es alles gar nicht möglich gewesen. Und da versuche ich im EDAT natürlich auch noch bei meiner Mannschaft zu spielen. KSC auch. Immer wieder schön, alle Jungs da versammelt zu sehen. Es sind ja noch viel mehr da. Carsten Koch, Dragutin Horvath und wie sie alle heißen. Klar, ein kleineres Turnier vielleicht auch mal mitnehmen. Wobei es auch wichtig ist, natürlich sich die Freiräume zu schaffen und auch mal Sachen abseits vom Dart zu machen. Ich glaube, das ist sehr wichtig, einen guten Mix zu finden. Aber das Leben hat sich natürlich nochmal gehörig geändert und viel Zeit für andere Sachen bleibt leider jetzt aktuell nicht mehr. Da muss man jetzt mal in den sauren Apfel beißen.
In der Themenliste von uns heißt dieser Abschnitt, wie eben schon von Micha angesprochen, Zukunft und Sonstiges. Und perfekt zum Thema Sonstiges passt auch jetzt noch die, ja, sozusagen Abschlussfrage. Und zwar, hast du schon so ein bisschen ermitteln können, gegen wen auf der Tour du eine Runde Armdrücken verlieren würdest? Gibt's da jemanden?
Ich glaube, die Frage habe ich jetzt die Woche schon dreimal gehört. Wahrscheinlich Price. Oder nee, Kretschmer. Der hat ja Oberarme wie die meisten Oberschenkel, von daher, wenn du hinter dem oder vor ihm stehst, dann denkst du dir, okay, ich sag jetzt nichts Falsches.
Ich schmeiß mal noch einen Namen in den Raum, wo ich mir sogar vorstellen könnte, dass er sogar noch gegen Kretschmer und Price gewinnen würde. Und das wäre Josh Payne. Weil Josh Payne hat auch doch ganz schön Oberarme und der ist relativ groß, oder meinst du nicht?
Ja, aber da würde ich sogar eher noch Pascal in den Ring werfen.
Ja, okay,
weil
gut.
Pascal dann ist natürlich auch so die deutsche Eiche, das ist schon faszinierend.
Deutsche Eiche dann, oder deutsche Kretzmer. So.
Pascal gegen Josh Payne. Der Armwrestling-Kampf, organisiert von Lukas Wenig.
Nee, das sage ich auch zu allen, ich bin schüchtern, ich würde sowas nie anfangen. Aber da hätten wir bestimmt 5, 6 Kandidaten, wo es lustig werden würde.
Ja, definitiv. Dann zum Abschluss dieser Folge habe ich hier nochmal einen kleinen Block, der betrifft dich jetzt nicht so ganz, Lukas, aber den muss ich hier einmal noch ganz kurz bringen. Und zwar hatte ich ja in der Mittwochfolge, die für euch vor 2 Tagen erschienen ist, die MyDartCourt Championship angekündigt, die zu dem Zeitpunkt, was waren es, Kevin, 13, 14 Stunden online war. Und ich hatte da noch Werbung gemacht, dass man sich anmelden könnte. Jetzt muss ich kurz ein bisschen ausholen.
Und ich habe schon gesagt damals, dass es völlig sinnlos ist, noch Werbung zu machen, weil ja dann das Turnier ohnehin schon voll ist, ehe der Podcast erscheint.
Ja, gut. Jetzt haben wir es ein bisschen später und ich muss kurz was dazu sagen. Also der längste Linienflug der Welt mit Qatar Airways von Doha in Katar nach Auckland in Neuseeland dauert 17 Stunden und 30 Minuten. Theoretisch hätte man in das Flugzeug steigen können und die gesamte Veröffentlichung und Anmeldung für die MyDartCourt Championship 2024 verpassen können. Ich nehme das wieder zurück, denn nach 17 Stunden war das Teilnehmerfeld von 384 Teilnehmern gefüllt. Aktuell haben wir bereits über 440 Anmeldung nach 24 Stunden und das Turnier ist noch 4,5 Monate hin. Mal schauen, wo das jetzt noch hingeht und ich kann mal so sagen, wir machen uns Gedanken, ob man da vielleicht noch irgendwie was dran drehen kann, aber wie angekündigt, es gibt da jetzt jede Woche ein paar Zusatzinfos, deswegen, wir haben eine Warteliste, meldet euch da auch noch weiter an. Wir schauen mal, was da noch geht. Das wollte ich nur an dieser Stelle einmal loswerden. Mehr hört ihr dann in der nächsten Woche. Aber wir sind natürlich, oder ich bin natürlich komplett überwältigt mit der Resonanz in 24 Stunden, 440 Anmeldungen. Das ist gestört viel. So, Kevin, ich habe fertig. Du kannst auch
fertig. Du hast fertig.
Machen.
Du brauchst das Sauerstoffzelt, wie schon vor 2 Tagen. Danke dir, Lukas, erstmal für die Teilnahme hier. Es war das 2. Mal bei Checkout, das 1. Mal in dieser Besetzung und diesmal auch ein kleines bisschen länger als beim letzten Mal, glaube ich. Deswegen umso besser, dass du trotzdem hier jeder Frage auch eine gute, professionelle Antwort geben konntest. Danke dir.
Sehr gerne. Spaß gemacht.
Ja. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis
Ciao.
Zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.